ARD.
Denn es steht nichts weniger auf dem Spiel als genau das. Freiheit, Frieden, Rechtsstaat, Demokratie, Liberalität, Offenheit unserer Gesellschaften. Und dafür müssen wir kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist unser Auftrag.
Das hat der Bundeskanzler heute auf dem CSU-Parteitag gesagt und es ist nicht schwer zu übersetzen. Deutschland und Europa müssen die Ukraine nach allen Kräften unterstützen. Und hier sind unsere Themen.
Der Sondergesandte von US-Präsident Trump, Witkoff, kommt am Wochenende nach Berlin, was er dort vorhat.
Die EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein, was dieser Schritt für Folgen hat.
Trotz anhaltender internationaler Kritik geht der israelische Siedlungsbau im besetzten Westjordanland weiter.
Die Menschen in der Stadt Bethlehem hoffen, dass von der Stadt nach der Waffenruhe im Gazastreifen wieder die weihnachtliche Botschaft der Hoffnung ausgehen kann. Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 13. Dezember. Redaktionsschluss war 16 Uhr.
Wann der US-Sondergesandte Witkoff und auch Jared Kushner, der Schwiegersohn des US-Präsidenten, in Berlin eintreffen, ist unklar. Fest steht aber wohl, dass sie am Wochenende kommen. Die Bundesregierung hatte mitgeteilt, dass übermorgen auch der ukrainische Präsident Zelensky in Berlin erwartet wird. Es soll dann ein Treffen mit Kanzler Merz, dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier Starmer geben.
Und worum genau wird es bei diesen Treffen in Berlin gehen?
Das dröselt uns Georg Schwarte jetzt mal auf, der ARD-Korrespondent in Berlin ist.
Es ist schon ein ungewöhnliches Signal, dass US-Präsident Trump seinen Ukraine-Sondergesandten Witkoff und offenbar auch seinen Schwiegersohn Jared Kushner nach Berlin schickt. Da erwartet die Bundesregierung am Montag außerdem den ukrainischen Präsidenten. Beobachter sprechen schon von einer möglicherweise entscheidenden Phase für die Verhandlungen über einen Friedensplan für die Ukraine. Trump hatte im November einen 28-Punkte-Plan vorgelegt. Der war nicht nur in der Ukraine, sondern eben auch in Europa auf Widerstand gestoßen, auch weil Gebietsabtretungen vorgesehen sind. Zelensky hat jetzt mit einem eigenen 20-Punkte-Entwurf geantwortet. Darüber werden sie vermutlich spätestens Montagabend hier in Berlin beraten.
Was ist denn jetzt über den Ablauf bekannt?
Wer wann nach Berlin kommt und was dazu bisher geplant ist, dazu nochmal Georg Schwarte.
Noch ist nicht klar, wann Witkoff und Kushner, die beiden Trump-Vertrauten, hier in Berlin landen und wen sie dann möglicherweise ja schon morgen am Sonntag treffen werden. Fest steht, Präsident Zelensky wird am Montag Bundespräsident Steinmeier sprechen. Außerdem findet Montag eine ukrainisch-deutsche Wirtschaftskonferenz statt, an der deutsche und ukrainische Minister teilnehmen wollen. Abends fliegen dann der französische Präsident Macron, der britische Premier Starmer und später wohl auch die Spitzenvertreter von EU und NATO ein, um mit Zelensky und möglicherweise eben auch dem US-Sondergesandten Witkoff über einen Fahrplan zum Frieden zu beraten. Präsident Trump hatte in den vergangenen Tagen ja eine Teilnahme der USA an neuen Gesprächen immer mit der Bedingung verbunden, dass es gute Aussichten für wirkliche Fortschritte geben müsse. Aber ob am Montagabend am Ende eine abgestimmte Position von Ukraine, USA und Europa auf dem Tisch liegt, das ist völlig offen.
Wie kommt es überhaupt, dass das Treffen in Europa stattfindet? Ist Europa jetzt doch ein ernstzunehmender Verhandlungspartner, der Einfluss nehmen kann? Das wirkte ja in letzter Zeit nicht so. Und dann hat ja auch noch die russische Seite einen draufgesetzt und Bundeskanzler Merz vor einer Weile verhöhnt mit den Worten: Lieber Merz, Sie sind nicht einmal im Spiel. Das hatte der Chefunterhändler von Putin noch vor einer Woche getweetet. Und jetzt?
Ja, da ist ja inzwischen einiges passiert. Deutschland hat den russischen Botschafter Netschajew einbestellt. Die Gründe hatten wir ja gestern schon ausführlich im Podcast besprochen.
Das stimmt. Nachweislich hat Russland mit einer Desinformationskampagne Einfluss genommen auf die letzte Bundestagswahl. Außerdem gab es gravierende Cyberangriffe, die sich auf den russischen Geheimdienst GRU zurückführen lassen. Hat Moskau denn auf die Vorwürfe reagiert?
Der Botschafter selber hat sich direkt nach seiner Einbestellung geäußert und gewehrt. In der Nachrichtenagentur TASS ist zu lesen, dass Netschajew die Vorwürfe der deutschen Regierung zurückweist. Sie seien unbegründet, nicht gerechtfertigt und absurd. Wörtlich heißt es, dies sei ein weiterer unfreundlicher Schritt des deutschen Außenministeriums, der darauf abziele, antirussische Stimmungen in Deutschland zu schüren und die russisch-deutschen Beziehungen zu zerstören.
Die Bundesregierung fährt jetzt also eine deutlich härtere Linie gegen Russland. Was lässt sich denn gegen solche Cyberangriffe unternehmen? Russland wird das ja vermutlich immer wieder versuchen.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Und was daran so knifflig ist, das hat sich unsere Korrespondentin Christina Nagel mal von dem Politikwissenschaftler Sebastian Hanisch erklären lassen.
Wenn die Bundesregierung eingreift, dann darf sie es eigentlich nur, wenn es sich hier um Straftatbestände handelt.
Wenn also zum Beispiel der Holocaust geleugnet wird. Vieles andere aber fällt, auch wenn es falsch ist, unter Meinungsfreiheit.
Und dann muss man sehr, sehr lange prüfen, ob das noch im Rahmen der freien Meinungsäußerung tatsächlich statthaft ist oder nicht. Und dann ist die Nachricht aber schon raus und verändert die öffentliche Meinung.
Wie groß der Schaden ist, den Desinformationskampagnen anrichten, ist nur schwer zu messen. Zwar ist klar, dass Fake-Videos und Falschnachrichten schnell ein Millionenpublikum erreichen, aber in welchem Maß sie tatsächlich Einfluss zum Beispiel auf das Wählerverhalten haben, das bleibt offen. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz ist aber sicher.
Es ist davon auszugehen, dass all die Energie und all das Geld in diese Desinformationskampagnen nur investiert wird, weil man sich davon Erfolg verspricht, Deutschland zu destabilisieren. Und das können wir uns als Demokratie und Rechtsstaat nicht gefallen lassen.
Die Behörden müssten schneller werden, wenn es darum geht, Fake-Seiten aufzuspüren. Dafür braucht es mehr Personal und auch andere Strukturen. Auch solche, die aktiv auf Cyberangriffe reagieren könnten und dürften, wenn sich diese klar zuordnen lassen.
Das ist bisher rechtlich ausgesprochen schwierig. Dafür braucht es klare rechtsstaatliche Regeln. Und deswegen erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie jetzt im Rahmen der großen Reform des Rechts der Nachrichtendienste auch diese Befugnisse regelt.
Und können wir damit rechnen, dass da was neu geregelt wird? Das müsste ja noch dazu hoffentlich schnell gehen.
Ja, das sieht Innenminister Dobrindt wohl genauso. Er sagt, die Behörden müssten beim Erkennen von Desinformation deutlich schneller werden. Folgendes hat er dazu gesagt.
Ich bereite gerade ein neues Gesetz vor, das uns auch in die Lage versetzt, die Angreifer in ihrer Infrastruktur, mit ihrer Software, mit ihren technischen Möglichkeiten zu stören und zu zerstören, auch wenn sie sich im Ausland befinden.
Und dafür soll es im nächsten Haushalt mehr Geld geben, auch für mehr Personal.
Und noch eine wichtige, wenn man so will, antirussische Maßnahme gab es gestern. Die Europäer haben das russische Vermögen dauerhaft eingefroren.
Genau, beide Ereignisse sind gestern fast gleichzeitig passiert. Dazu hören wir nochmal unseren Korrespondenten Georg Schwarte.
Es dürfte kein Zufall sein, dass Deutschland gerade jetzt Russland wegen Cyberattacken und Desinformationskampagnen öffentlich beschuldigt. Berlin hatte am Freitag ja sogar den russischen Botschafter einbestellt und zeitgleich hat die EU in Brüssel beschlossen, die in Europa liegenden russischen Devisen, die Rede ist davon 210 Milliarden Euro, unbefristet einzufrieren. Alle EU-Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und der Slowakei, haben da zugestimmt. Kanzler Merz spricht sogar von einem klaren Signal europäischer Souveränität. Beide Maßnahmen dürften als deutliche Botschaften an Putin gedacht sein. Motto: Europa lässt sich nicht auseinanderdividieren. Ziel ist es vermutlich, den Druck auf Moskau zu erhöhen, sich endlich mit der Ukraine zu wirklichen Friedensverhandlungen an einen Tisch zu setzen.
Dann sind also Deutschland und Europa jetzt vielleicht doch ernsthaft mit im Spiel. Allerdings bedeutet dieses dauerhafte Einfrieren des Vermögens ja nur, dass Russland keinen Zugriff auf das Geld hat.
Ja, das stimmt. Aber Merz und andere Befürworter hoffen, dass sie spätestens nächste Woche beim EU-Gipfel den belgischen Regierungschef De Wever dazu bewegen können, dass er zustimmt, das russische Geld zu verwenden. Ohne Belgien wird das schwierig. Rund 185 von den insgesamt 210 Milliarden Euro, die in der EU angelegt sind, verwaltet nämlich der belgische Finanzdienstleister Euroclear.
Und die Belgier blockieren die Freigabe bisher, weil die Regierung befürchtet, dass Russland sich dann womöglich an den Europäern rächt und zum Beispiel Enteignungen in Russland vornimmt.
Und tatsächlich hat die russische Zentralbank prompt angekündigt, Euroclear zu verklagen vor einem Moskauer Schiedsgericht.
Belgien will deshalb Garantien dafür, die Risiken nicht alleine tragen zu müssen. Verständlich. Wie genau lauten denn nochmal die Forderungen?
De Wever hat drei Bedingungen genannt. Er will erstens Schutz vor Schadensersatzforderungen, die Russland geltend machen könnte. Zweitens will er Liquidität von der EU, damit Euroclear Moskau bezahlen kann, falls es dazu gezwungen wird. Und drittens will er, dass sich auch die anderen EU-Länder beteiligen, in denen ebenfalls noch Vermögen der russischen Zentralbank eingefroren wurde. Und dazu zählen neben Deutschland, nach Angaben der EU-Kommission, Frankreich, Schweden und Zypern.
Und jetzt versuchen also viele Belgien zu überzeugen, dieses Risiko einzugehen und das russische Geld freizugeben. Und dazu habe ich in einem Kommentar der Londoner Times gelesen, Belgiens Forderungen sollten erfüllt werden. Die NATO-Chefs warnen bereits, dass Europa sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten muss. Es muss der Ukraine die Unterstützung geben, die sie für einen Frieden braucht, der nicht einfach eine Kapitulation ist. Das Geld dafür liegt in Brüssel. Es sollte jetzt freigegeben werden.
Ja, das könnte noch spannend werden. Ich habe in dem Wirtschaftsmagazin Kapital die Einschätzung gelesen, dass die belgische Regierung wohl nächste Woche ihren Widerstand aufgeben wird. Dann hätte Europa ein fettes Pfand sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber den USA in der Hand. Denn auch Präsident Trump hat ja ein Auge auf das russische Vermögen geworfen.
Ja, denn der fordert einen Teil davon für die USA.
Genau, in seinem ursprünglichen 28-Punkte-Plan lautete Punkt 14, dass die Hälfte des russischen Vermögens an die USA gehen soll, um den Wiederaufbau der Ukraine damit zu koordinieren. Jetzt ist also endgültig klar, wer an das Geld will, muss mit Europa reden.
Dann werfen wir noch einen Blick auf die Lage im Nahen Osten, und zwar auf das Westjordanland. In dem Gebiet leben 2,7 Millionen Palästinenser. Zusammen mit dem Gazastreifen und Ost-Jerusalem bildet es den sogenannten de facto Staat Palästina, der allerdings von einigen Staaten nicht anerkannt wird, darunter den USA und Deutschland. 1967 wurde das Westjordanland von Israel erobert und ist seitdem besetzt. Und seit den 1970er Jahren ziehen verstärkt israelische Siedler in das Gebiet. Jetzt haben die Vereinten Nationen dazu neue Zahlen vorgelegt.
Ja, das stimmt. Im Westjordanland sind nach Angaben der UNO in diesem Jahr erheblich mehr israelische Siedlungen gebaut worden als im Vorjahr. In einem Bericht heißt es, dass seit Jahresbeginn über 47.000 Wohneinheiten entwickelt, gefördert oder öffentlich ausgeschrieben wurden. Letztes Jahr waren es wohl gut 21.000 weniger, also fast verdoppelt hat sich das.
Und wie bewerten die UN diese Entwicklung?
Generalsekretär Guterres hat gesagt, dass die Entwicklung die unrechtmäßige Besetzung durch Israel weiter festigt. Außerdem würde das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes untergraben. Die meisten Staaten betrachten die jüdischen Siedlungen ja als völkerrechtswidrig. Und auch die deutsche Bundesregierung ruft die israelische Regierung zur sofortigen Einstellung des Siedlungsbaus auf. Laut einem Sprecher des Auswärtigen Amts verstößt der Siedlungsbau nämlich nicht nur gegen das Völkerrecht und gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, sondern er erschwert auch eine Zwei-Staaten-Lösung.
Dann werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf eine Stadt im Westjordanland, die in diesen Tagen ja auch für uns hier eine große Bedeutung hat, nämlich Bethlehem. In den vergangenen zwei Jahren war Bethlehem in der Vorweihnachtszeit wegen des Kriegs im Gazastreifen nahezu ausgestorben. Doch in diesem Jahr ist alles anders, wie unser Israel-Korrespondent Julio Segador berichtet.
Es ist der Moment, auf den die Menschen in Bethlehem lange gewartet haben. Unter großem Jubel werden die Lichter an dem riesigen Weihnachtsbaum auf dem Krippenplatz entzündet. Zum ersten Mal seit drei Jahren wieder. Viele der Besucher auf dem zentralen Platz in Bethlehem haben Tränen in den Augen. Das waren drei Jahre voller Traurigkeit, Desaster, Tod, Krieg, Jahre voller Leiden. Nun sind wir zurück, um die Vorweihnachtszeit zu feiern. Und wir hoffen sehr, dass dieses Weihnachten den Menschen Frieden, Freude und Gesundheit bringt. Das Leben muss weitergehen. Es ist wichtig, dass wir wieder Weihnachten feiern. Das ist die Geburt Jesu. Aber nach zwei Jahren sind wir aufgeregt, wieder den beleuchteten Weihnachtsbaum zu sehen. Wir freuen uns auf dieses Weihnachten, hoffentlich ohne Ärger. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Hoffnung, die viele seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen haben, und der Realität, dass noch vieles fragil ist, dass die Situation in vielen palästinensischen Städten weiterhin schwierig ist. Bethlehems Bürgermeister Maher Kanabati blickt zurück. In den letzten zwei Jahren stand alles still. Die Arbeitslosenquote schnellte von 14% auf 65% hoch. Die Armutsquote stieg zuletzt auf 65%. Viele haben Bethlehem verlassen. Wir haben rund 4.000 Einwohner verloren, darunter viele Akademiker mit Universitätsabschlüssen. Das bedeutet einen massiven Brain Drain für Bethlehem. Und das ist schlecht für die Stadt und für Palästina. Auch wenn in diesem Jahr in Bethlehem die Vorweihnachtszeit wieder feierlich begangen wird, Bis zu einer Normalisierung ist es noch ein weiter Weg. Das spüren vor allem die Händler in der Stadt, die dringend auf den Tourismus und die Einnahmen angewiesen sind. Das weiß auch Joyce Chuckerman. Ihr Vater betreibt einen alteingesessenen Familienbetrieb in der Milchgrottenstraße neben der Geburtskirche. Die Werkstatt und der Laden sind auf das traditionelle Olivenholzhandwerk spezialisiert. Doch die Weihnachtskrippen verkaufen sich nur spärlich, berichtet Joyce Chuckerman. Nein, die Situation hat sich nicht verändert. Viele haben weiterhin Angst, nach Bethlehem zu kommen. Wir arbeiten in dieser Branche und hoffen natürlich darauf, dass der Tourismus anzieht. Aber ehrlich gesagt hat sich das Ganze nicht verbessert. Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Doch nicht alle in Bethlehem sind glücklich darüber, dass viele wieder zur weihnachtlichen Normalität zurückkehren wollen. Angesichts von Hunderttausenden Vertriebenen im Gazastreifen, dem Leid und der Zerstörung, fällt es manchem schwer, echte weihnachtliche Freude aufkommen zu lassen. Bethlehems Bürgermeister Maher Kanavati hofft daher auf die weihnachtliche Botschaft der Hoffnung.
We are sending messages.
Wir senden sie von Bethlehem in alle anderen palästinensischen Städte, einschließlich Gaza und von dort in die ganze Welt, um die Botschaft zu verbreiten. Wir wollen Frieden, wir wollen Leben. Wir brauchen diesen Frieden so dringend, damit wir weiterhin in unseren Städten und in Palästina leben können.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen dritten Advent.